The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 5. September.
Meine Damen und Herren, Driving Tomorrow, so lautet das Motto der diesjährigen internationalen Automobilausstellung.
Mit jeder internationalen Automobilausstellung öffnet sich immer auch ein Fenster mit Blick in die Zukunft.
Es ist natürlich spannend zu sehen, wie wir morgen fahren und wo könnten wir das besser erfahren als auf der IAA.
Wenn die internationale Automobilausstellung ihre Pforten öffnet, dann rückt in der Regel die allererste Garde unserer Politiker an. Angela Merkel besaß ein Dauerabo für die Eröffnung der IAA und, naja, auch ihr Nachfolger im Amte, Olaf Scholz, sein Name, wird trotz Augenklappe, Gesichtsprellung und Joggingunfall heute bei der Eröffnung in München dabei sein. Zumindest hieß es so aus seinem Umfeld. Denn die IAA, diese internationale Automobilausstellung, ist ja eine Leistungsschau der Superlative. Angefangen hat das ganze Spektakel, ziemlich unspektakulär, 1897 mit 8 Autos in Berlin. Es folgten Jahrzehnte des Aufbruchs und das erste Fließbandauto von Opel in den 20er Jahren. Naja, und dann kam Volkswagen, VW in den 30er Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich die IAA dann zu einem Publikumsmagnet, auch für Jungs aller Altersklassen, zur Präsentationsfläche der deutschen Exportstars sowieso.
Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft.
Vor allem Mercedes, Porsche, BMW, aber eben immer wieder auch Volkswagen konnten sich der Unterstützung der Politiker und der Wertschätzung der heimischen Konsumenten sicher sein. Doch all das hat sich verändert. Trotz der Anwesenheit von Olaf Scholz ist das feste Band zwischen Politik und Autoindustrie brüchig geworden. Es sieht nach Normalität aus, aber es ist eine Normalität im Vergehen. Der Autonationalismus der Deutschen darf als beendet gelten. Die Branche erfährt kaum noch Rückenwind von der Politik. Die Einführung der Abwrackprämie, das war im Jahr 2009, war die letzte wirklich große Unterstützungstat für die Autoindustrie im Lande. Wer damals einen Altwagen verschrottete, um einen neuen zu kaufen, erhielt einen Bonus von immerhin doch 2.500 Euro. Die Politik wollte nach der Finanzkrise die Wirtschaft anschieben, hoffte auf Dominoeffekte. Andere Branchen sollten mitziehen. Doch dann kam der Dieselskandal. Und unsere Dauereröffnerin der IAA 16 Jahre lang war überhaupt nicht amüsiert.
Was VW anbelangt, so geht es angesichts der schwierigen Lage jetzt darum, volle Transparenz zu zeigen, den gesamten Vorgang aufzuklären. Und ich hoffe, dass möglichst schnell die Fakten auch auf den Tisch kommen.
Martin Winterkorn, der damalige Vorstandschef von VW, musste öffentlich zu Kreuze kriechen.
Es tut mir unendlich leid, dass wir dieses Vertrauen enttäuscht haben. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Bitte glauben Sie mir, wir werden alles tun, um entstandenen Schaden wiedergutzumachen. Wir werden alles tun, um Ihr Vertrauen Schritt für Schritt zurückzugewinnen.
Doch daran arbeitet der Konzern noch heute. Seitdem, möchte man meinen, herrscht dicke Abgasluft zwischen Deutschlands Vorzeigeindustrie und der politischen Klasse. Nie wieder wird jemand so eng mit den Autobossen sein wie Gerhard Schröder. Anschubfinanzierungen wie die Abwrackprämie, goldene Vergangenheit. Für den Kauf eines Elektroautos gab es zuletzt noch einen Bonus von 3.000 Euro, aber genau der fällt jetzt weg. Für gewerblich genutzte Autos ist die Prämie bereits seit einer Woche Geschichte. Das Ganze trifft die deutschen Autobauer hart, denn wegen dieser Umweltprämie hat man sie zuletzt noch gekauft. Der Mobilitätsexperte vom Center Automotive Research, Professor Ferdinand Dudenhöfer, sieht die deutschen Autobauer unter großem Druck. Er erwartet, Zitat, einen verschärften Preiskampf im deutschen Elektroautomarkt, der bei den deutschen Autobauern, das sagt er, zu deutlichen Gewinneinschnitten führen sollte. Seine Prognose?
Nach unserer Einschätzung wird es im vierten Quartal so sein, dass die Zahlen, die wir letztes Jahr gehabt haben, mindestens um 4-5% drunter liegen werden bei den Elektroautos, einfach weil der Boom zu Ende ist, einfach weil die Bedingungen schlechter geworden sind, einfach weil man in Berlin die Augen verschließt.
Das Problem hier liegt für jedermann auf der Hand. Mercedes, BMW, Volkswagen, sie produzieren teurer als Tesla. Die deutschen Löhne sind Weltspitze, die Steuern noch dazu. Der Elektropionier Tesla aus den USA dürfte, sagt Dudenhöfer, bald eine neue Runde von Preissenkungen einleiten, die, tja, hierzulande tödlich wären, denn die Margen im Autogeschäft sind nicht mehr allzu üppig. Schon haben deutsche Hersteller im europäischen Elektroautomarkt die Hoheit an Tesla verloren. Unter den Top 5 der meistverkauften E-Automarken im ersten Halbjahr liegen mit Geely und MG zwei Chinesen ganz vorne. Chinas Angreifer wie BYD, XPeng und NIO nutzen die IAA übrigens für eine für alle sichtbare Europa-Offensive. BYD, Build Your Dreams heißt das. BYD beispielsweise ist eine neue Automarke, die gekommen ist, um zu bleiben. Der Marktanteil im eigenen Land liegt bei fast 26%. VW in China kaum noch messbar im E-Segment unter 3%. Mickrig, traurig. Auf der Autoausstellung präsentiert der chinesische Autohersteller BYD seine Modelle, daher auch auf einem deutlich größeren Areal als Mercedes oder Volkswagen. Fazit: In den 80ern kamen die Japaner, in den 90ern die Koreaner und jetzt greifen Tesla und die Chinesen an. Der eine vom Westen, der andere vom Osten. Das könnte die härteste Schlacht für die deutschen Autohersteller werden. Ohne Rückendeckung der Politik wird das nicht funktionieren. Die haben die anderen schließlich auch. Und wir nennen das heute Morgen daher auch nicht Subvention, sondern Industriepolitik. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der neue Klartext-Express von The Pioneer war gestern unterwegs, und zwar auf dem Marktplatz von Goslar. Für unser Podcast-Format World Briefing hat Chelsea Speaker vor vielen, vielen Pioneers mit Sigmar Gabriel auf dem Marktplatz von Goslar gesprochen.
Es gibt Hinweise, dass Trump-Unterstützer diese beiden finanzieren wollen, damit sie kandidieren, weil alle wissen, dass Biden zwar ein paar hunderttausend Stimmen Vorsprung hatte, aber in Wahrheit nur mit etwas mehr als 40.000 Stimmen gewonnen hat.
Außerdem staunen wir über einen sehr romantischen Heiratsantrag, der einen ganzen Flughafen in Aufregung versetzt hat. Und wir freuen uns. Und zwar freuen wir uns über eine äußerst schmackhafte Idee, um endlich die Einsamkeit zu bekämpfen. Das Glockenspiel auf dem Marktplatz von Goslar. Es wurde 1968 installiert und lockt seither die Touristen in Massen in den Harz. Zu Recht, es ist wunderbar. In Goslar, gegründet übrigens 920 nach Christus, ist keine Weltkriegsbombe gefallen, zumindest nicht im Bereich der Innenstadt. Das Städtchen, 1100 Jahre alt, ist ein Juwel, ein Museum der Welt. Und zwar einer Welt, die wir heute die heile Welt nennen dürfen. Die Welt hat sich seither mehrfach um die eigene Achse gedreht. Und einer, der diese Drehungen beobachtet und der vielleicht der Welt das ein oder andere Mal selbst eine Schubkraft verliehen hat, das ist Sigmar Gabriel. Er wohnt in Goslar natürlich. Deshalb haben wir ihn ja besucht mit dem Klartext-Express gestern Abend auf dem Marktplatz. Mit dabei unsere Pioneer-Band. Die Goslarer kamen voller Neugier in unseren Bus und seine Bühne. Ich habe sie alle auf das Herzlichste begrüßt und erklärt, wer wir eigentlich sind.
Also unsere Mission ist eigentlich nicht, dass wir Busunternehmer sind. Wir haben auch noch ein Schiff, aber wir sind auch keine Schiffsräder. Sondern unsere Mission ist Journalismus. Und ich sag mal Journalismus, wie er eigentlich sein sollte und früher immer war. Objektiv, unabhängig, kritisch, aber eben nicht Teil sozusagen einer Auseinandersetzung. Wir sind keine Haltungsjournalisten, sondern wir versuchen, das zu berichten, was ist. Sagen, was ist, hat Rudolf Augstein gesagt. Hannah Arendt hat gesagt, das ist unser Leitmotiv. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Das heißt, die Meinung des anderen ist nicht irgendwie eine lästige Zutat. Und wir sind auch nicht der Meinung, die Meinung des anderen gehört einfach nur toleriert. Sondern wir sind der Meinung, die gehört gefeiert, zelebriert.
Chelsea Speaker war mit dabei, um für ihr World Briefing mit Sigmar Gabriel zu sprechen. Das ganze Gespräch der beiden hören Sie am Samstag. Aber die Highlights frisch von gestern Abend, genau jetzt.
Herzlich willkommen, Sigmar Gabriel.
Hi. Einen Sessel nehme ich mit nach Hause, der ist gut.
Also ich muss sagen, ich bin heute das erste Mal hier in Goslar und ich habe schon so viel von Ihrer Heimatstadt gehört, von Ihnen. Aber jetzt, wo ich hier sitze mit dem Fachwerk und dem Schieferstein, ist es wirklich super beeindruckend. Eine wunderschöne Stadt. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Was ist für Sie das Schönste an Goslar, Herr Gabriel?
Wenn es kein Museum ist, sondern dass die Menschen in der Stadt leben und mit der Stadt sich verändern. Also es ist nicht jetzt irgendwie eine 1100 Jahre alte Stadt, die man als Museum aufbereitet, sondern eine ganz lebendige. Das finde ich eigentlich das Angenehmste hier.
Ja, dann freue ich mich auf ein paar schöne Stunden hier in der Stadt. Aber heute sprechen wir nicht nur über Goslar, wir sprechen auch über Geopolitik. Und in unserem gemeinsamen Podcast geht es ja um Geopolitik. Wir wissen aber alle, das Wichtigste an den internationalen Beziehungen sind die Persönlichkeiten, die die Staaten und die Regierungen führen. Also schlage ich vor, wir unterhalten uns heute über das Thema Leadership. Sind Sie damit einverstanden?
Ja, wobei ich widersprechen würde, dass nicht das Wichtigste die Personen sind, sondern in der Regel die Interessen, die Staaten haben und die dann durch bestimmte Personen zum Ausdruck gebracht werden. Aber ich glaube, Churchill hat mal gesagt, Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen. Und das, glaube ich, übersehen wir gelegentlich. Nicht nur unsere eigenen, sondern auch, dass bei anderen im Wesentlichen es nicht um Werte, Freundschaft oder Persönlichkeiten geht, sondern um Interessen. Aber natürlich haben die Persönlichkeiten spielen da eine große Rolle, wie das realisiert wird. Aber dass sie das Entscheidende sind, das glaube ich nicht.
Trotzdem reden wir ein bisschen darüber heute, würde ich sagen. Ich habe nämlich, ich habe mir überlegt, in allen Hollywood-Filmen spielt der US-Präsident eine große Rolle, wenn es darum geht, die Welt muss gerettet werden vor der Pandemie, vor dem Atomkrieg, vor den Außerirdischen. Und ich stelle es mir schwer vor, mir vorzustellen, dass Joe Biden einer wäre, der auf diese Art und Weise führen und Leadership zeigen könnte. Wie sehen Sie das? Oder präziser gefragt, ist er in der Lage, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein in seinem jetzigen Zustand?
Naja, ist das. Und wenn er es nicht wäre, hätten wir ein Riesenproblem in Europa, weil sein Vorgänger uns nicht gegen Russland unterstützt hätte. Also sein Vorgänger hat mir mal gesagt, diese ganze Sache in der Ukraine, das ist euer Problem, das geht uns nichts an und die Japaner auch nicht. Deswegen brauchen wir bei G7 gar nicht drüber reden. Also ich glaube, dass wir überhaupt diesem Angriff, dass die Ukraine überhaupt diesem Angriff standhalten kann, hat sie ausschließlich der Leadership von Joe Biden zu verdanken. Eine andere Nation, eine andere Person in dem Amt hätte die Staaten gar nicht zu einer solchen Allianz versammeln können. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass jeder, der für dieses Amt kandidiert in den USA, mit Ausnahme von Herrn Trump, dass der schon der Überzeugung ist, dass die Vereinigten Staaten für die Art und Weise, wie es auf der Welt zugeht, unverzichtbar sind. Barack Obama hat das genannt, die Indispensable Nation, die unverzichtbare Nation. Das klingt auch ein bisschen überheblich und arrogant, aber wenn wir auf Deutschland schauen, auf die Entwicklung in Europa, dann muss man zugeben, dass weder wir sind ja hier relativ nah an der früheren innerdeutschen Grenze, weder wir hier so frei hätten leben können, noch Europa hätte zusammenwachsen können. Auch Deutschlands Wiedervereinigung
nicht möglich gewesen wäre, ohne dass die Amerikaner dafür die Hand gereicht hätten. Denn in Europa gab es eine Menge, die die Wiedervereinigung nicht wollten. Der italienische Ministerpräsident hat damals gesagt, ach, ich liebe Deutschland so sehr, ich bin froh, dass es das zweimal gibt. Und der französische Präsident Mitterrand und die britische Premierministerin Thatcher auch, die haben alle Angst gehabt, dass ein neues deutsches Reich entsteht. Und es war der amerikanische Präsident George Bush Senior, der gesagt hat, er würde die Hand dafür ins Feuer legen, dass dieses Deutschland ein demokratisches Deutschland bleibt, das in die Gemeinschaft der Europäischen Union und die NATO eingebunden ist. Insofern haben wir den Amerikanern sehr, sehr viel zu verdanken.
Ja, und das Land ist auch nach wie vor unverzichtbar, auch für unsere Lage hier in Deutschland, was die Sicherheitspolitik angeht, nach wie vor. Und deshalb braucht man einen Leader in dem Amt, der auch wirklich führen kann. Die Republikaner haben jetzt ihren Spaß daran, Joe Biden als alt, zerbrechlich und amtsunfähig darzustellen. Und man sieht, wie er über die Bühne stolpert oder wie er den Faden verliert, wenn er eine Rede hält. Ist er wirklich in der Lage, das zu tun? Wie stehen Sie zu diesem Thema Leadership im Alter insgesamt?
Da ich inzwischen in diesem Jahr 64 wäre, bin ich natürlich auch der Meinung, dass Leadership im Alter funktioniert. Nein, jetzt mal ernsthaft gesprochen. Wir haben, wenn wir auf die Vereinigten Staaten blicken, aller Wahrscheinlichkeit nach nur die Auswahl zwischen Donald Trump und Joe Biden. Donald Trump wirkt wesentlich jünger, ist es aber nicht.
Der ist 3,5 Jahre jünger.
Ja, ungefähr. Und angesichts dessen, was uns mit Trump droht, ist mir Joe Biden 3-mal lieber. Und ich glaube auch, dass er eins verinnerlicht, was bei Trump überhaupt nicht so ist. Biden weiß, dass selbst die großen USA in der Welt des 21. Jahrhunderts alleine nicht standhalten werden, sondern er weiß, wie wichtig Allianzen sind. Das findet Trump überhaupt nicht. Und deswegen hält er auch nichts von Europa und der Europäischen Union und nichts von der NATO. Und deswegen in unserem Interesse ist es, dass Biden gewinnt. Aber dieses Rennen ist offen, vor allen Dingen, weil es ein bisschen die Gefahr gibt, dass auf der Seite der Demokraten zwei andere Kandidaten auftauchen. Ein Afroamerikaner, der für die Grünen kandidieren will. Und eine Gruppe von Leuten, die sich nennt No Labels, mit Joe Manchin, dem demokratischen Senator von West Virginia. Und die werden nur Biden Stimmen wegnehmen. Da wird es keine Trump-Stimme geben für die. Es gibt Hinweise, dass Trump-Unterstützer diese beiden finanzieren wollen, damit sie kandidieren. Weil alle wissen, dass Biden zwar ein paar hunderttausend Stimmen Vorsprung hatte, aber in Wahrheit nur mit etwas mehr als 40.000 Stimmen gewonnen hat. Nämlich in diesen drei wichtigen Staaten. Wenn es gelänge, da Stimmen zu Unabhängigen, die nie Präsident werden werden, aber die den Demokraten die Stimmen wegnehmen, das ist eine Riesenchance für Trump.
Erst vor einigen Tagen gesehen, dass die BRICS-Gruppe sich erweitern will von 5 auf 11 Mitglieder Anfang kommenden Jahres. Ist China jetzt de facto der Leader, der Anführer der nicht-westlichen Staaten und Russland muss sich da fügen?
Natürlich will China das, aber Russland ist nicht das Problem dabei, sondern Indien. Also, dass die Inder, dass Herr Modi sich einem chinesischen Führung unterwirft, das glaube ich nicht. Indien hat ein ganz eigenes Selbstbewusstsein. Diese Länder und ein paar andere, gibt ja da eine zweite Gruppe, die Shanghai-Gruppe, die ist ähnlich strukturiert. Da sind Länder zusammen, die manchmal gegeneinander Krieg führen. Aber in einer Sache sind sich alle einig. Sie wollen die Vorherrschaft des Westens, und damit sind die USA und Europa gemeint, in der Welt beenden. Wenn man die fragt, was soll die neue Weltordnung sein, dann kriegen sie keine Antwort, schon gar keine gemeinsame. Aber sie alle wehren sich gegen eine Weltordnung, die ja entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg und bei der diese Staaten alle nicht dabei waren. Die saßen am Katzentisch, die haben wir Dritte Welt genannt. Und diese Staaten kommen jetzt und sagen, also wir wollen in dieser Welt wahrgenommen werden, wir wollen was zu sagen haben, wir wollen nicht in das Camp der Amerikaner, wir wollen nicht in das Camp der Chinesen, wir wollen nicht in das Camp der Russen, wir sind eigenständig. Wir haben so ein bisschen so eine neue blockfreien Bewegung, bis hin dazu, dass sie sagen, wir wollen den Dollar nicht mehr als Leitwährung. Und jetzt versuchen natürlich Länder wie China und Russland, sich sozusagen diese Bewegung zunutze zu machen. Ich habe Zweifel, dass das so schnell gelingt, weil es eben große Widersprüche. Indien ist in einer Sicherheitspartnerschaft mit den USA gegen China. Also, dass die beiden gemeinsame Sache machen, das glaube ich noch nicht. Aber wie gesagt, die Welt ist unheimlich in Bewegung. Und für uns, man kann sagen, nach 600 Jahren, also seit der Entdeckung Amerikas durch Europa, durch Europäer, war Europa 600 Jahre im Guten wie im Schlechten Ausgangspunkt der Welt. Das ist vorbei. Wir sind jetzt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht provinzialisieren. Ich war gerade in Abu Dhabi, in den Emirates am letzten Wochenende. Und hat mir einer gesagt, Mensch, Herr Gabriel, gucken Sie mal, wir waren hier in der Region seit Jahrzehnten, Kriege, Konflikte. Und jetzt einen wir uns hier, gemeint war die Einigung mit Israel, Saudi-Arabien und Iran. Wir werden hier einiger, wir haben Selbstbewusstsein, wir wollen uns verändern. Und dann gucken wir nach Europa und bei euch sehen wir, bei euch passiert das Gegenteil, ihr zerfallt. Ich dachte, so werden wir inzwischen aus dem benachbarten Ausland wahrgenommen. Wir sind richtig in Gefahr, naja, dass wir so als Randerscheinung politisch jedenfalls wahrgenommen werden. Wirtschaftlich nicht, dafür ist Europa zu wichtig, aber politisch spielen wir keine große Rolle zurzeit.
Also ist diese BRICS-Plus-Gruppe der Meinung, dass sie den Westen auch wirklich herausfordern kann, weil sie dieses Bild von uns haben? Und wenn ja, dann ist die Frage, können sie uns tatsächlich herausfordern oder ist das nur ein Scheinriese?
Na, er ist wirtschaftlich, die repräsentieren die Hälfte der Weltbevölkerung, ein Drittel des Weltsozialprodukts. Also das ist schon ernst zu nehmen, dass sie dort wirtschaftlich kooperieren wollen. Dass sie politisch zusammenhalten, wie gesagt, da bin ich noch nicht so sicher. Das wird auch sehr von uns abhängen, ob wir bereit sind, mit Teilen dieser BRICS-Staaten, mit Lateinamerika zum Beispiel, viel stärker was zu machen, mit Afrika. Das machen wir ja nicht. 20 Jahre lang liegt ein Abkommen mit Lateinamerika und der EU seit 20 Jahren auf Eis, weil die Europäer sagen, die Deutschen übrigens vorneweg, solange die Lateinamerikaner nicht die sozialen und ökologischen Standards Europas unterschreiben, geht das nicht. Naja, da muss man sich nicht wundern, wenn die Chinesen da vorbeikommen und sagen, okay, wenn die Europäer nicht wollen, wir wollen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir laufen sehr normativ durch die Gegend. Wir erklären den anderen, wie sie bitte zu sein haben. Und das machen die nicht mit. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, es geht um Interessen. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Interessen nicht vergessen. Ich bin nicht dagegen, dass man, oder nicht dafür, dass man Werte vergisst. Aber anderen immer nur zu sagen, wie sie zu sein haben, das wird uns nicht weit führen. Wir werden mit dieser Welt, bei dem Staaten ein Selbstbewusstsein entwickeln, die keine Demokratien sind, mit der werden wir leben müssen. Und wenn wir glauben, wir können uns hier abschotten, dann wird uns das teuer zu stehen kommen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da war zumindest in den USA gestern Ruhetag. Wegen des Labor Days hatte die Wall Street ausnahmsweise mal geschlossen. Aber was sich natürlich immer weiter dreht und gar keine Feiertage kennt, das sind die Kryptobörsen. Und damit nach New York zu unserer Börsenreporterin und Kryptoexpertin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, an den Kryptobörsen konnte einem zuletzt ja wirklich schwindelig werden. Was ist denn der Grund für diese Turbulenzen rund um den Bitcoin-Kurs?
Ja, das hängt tatsächlich größtenteils mit den Entwicklungen in Sachen Bitcoin-Spot-ETFs zusammen. Einige große Vermögensverwalter, darunter ja auch BlackRock, wollen ja einen Bitcoin-ETF an die Börse bringen, dass deren Kunden auch vom Kryptomarkt profitieren können. Der Börsenaufsicht SEC ist das alles aber nicht so geheuer und die tut momentan alles, um dieses Vorhaben irgendwie zu verhindern. Und je nachdem, welche Seite in diesem Kampf gerade Fortschritte macht, geht es dann entweder hoch oder runter für den Bitcoin-Kurs. Letzte Woche zum Beispiel hat ein Gericht zugunsten der Kryptofirma Grayscale und gegen die SEC entschieden, als es darum ging, ob die SEC einen Bitcoin-ETF von Grayscale verbieten darf. Auf dieses Urteil hin legten die Kryptokurse dann deutlich zu. Ein paar Tage später hieß es dann aber von der SEC, dass man die Entscheidungen über Bewerbungen um Bitcoin-ETFs verzögern werde, und zwar bis mindestens Mitte Oktober. Danach könnte es noch weitere Aufschübe geben. Und das kam dann bei den Kryptoanlegern wieder nicht so gut an und schickte die Kurse wieder nach unten. Also ja, je nachdem, was da so für neue Entwicklungen rauskommen, drehen die Kryptopreise neue Loopings auf der Kursachterbahnfahrt.
Und dann gibt's ja, Anne, noch ein neues Ranking der besten Airlines in den USA. Sag uns, wer fliegt hoch und wer fliegt raus?
Also bevor ich dir die besten Airlines verrate, Gabor, erstmal die Kriterien, nach denen die Airlines getestet wurden. Und zwar wurde damit einbezogen, wie viele pünktliche Landungen es gibt, wie viele Flugausfälle, wie viele Flüge überhaupt angeboten werden, dann wie gut das Essen und das Entertainment-Programm von den Gästen bewertet wird, außerdem die Sitzbequemlichkeit und wie gut der Service an Bord ist und auch wie viel Hand- und aufgegebenes Gepäck man mitnehmen darf und zu welchen Preisen. Auf den letzten drei Plätzen sind die Billig-Airlines Spirit, Frontier und Allegiant Air, was ehrlich gesagt irgendwie erwartbar war. Also mit Spirit zu fliegen ist ungefähr wie mit Ryanair in Europa. Man bekommt zwar ein super billiges Flugticket, muss aber wirklich für alles noch extra dazu zahlen, sogar fürs Handgepäck. Die Sitze sind gefühlt aus Plastik und man sitzt super eingequetscht Mann an Mann im Flugzeug. Ist meines Erachtens nur zu empfehlen, wenn man entweder ganz kurze Strecken fliegt oder wirklich auch aufs Budget achten muss. Die Top 3 Airlines sind laut dem Ranking Platz 3 Hawaiian Airlines mit einem Score von 5,14. Die Airline hat die geringste Cancellation Rate von allen und bietet vor allem Flüge von und nach Hawaii an. Auf Platz 2 schaffte es Southwest Airlines mit einem Score von 5,56. Da gab es zwar nur 2 von 5 Punkten für das Unterhaltungsprogramm, aber die Kunden freuen sich da über die sehr spendablen Gepäckbestimmungen. Man darf zum Beispiel kostenlos 2 Koffer von bis zu 23 Kilo einchecken pro Person und 2 Handgepäckstücke. Die Airline fliegt 121 Flughäfen in 11 Ländern an. Und die Nummer 1 ist, finde ich auch zu Recht, Delta Airlines mit einem Score von 6,05. Über 80% der Flüge sind da pünktlich und nur rund 2% werden gecancelt. Und bei der Experience an Bord schneidet die Airline auch am besten ab, was Entertainment, Meals, Sitzkomfort und Mitarbeiterservice betrifft. Täglich fliegen über 4000 Flüge in die ganze Welt. Echt eine super Airline und die Delta-Aktie ist auch seit Anfang des Jahres mit über 30% im Plus.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Ein ganz besonderer Heiratsantrag. Der dürfte vor allem auch die Braut überrascht haben, als Ria Shukla, so heißt die Braut, auf dem Flughafen in Auckland landete, hörte sie auf einmal diese Stimme über die Lautsprecher.
Attention, Ria Shukla. You are hearing my voice because I really need to talk to you. Every minute that we have spent together have been the most amazing moments of my life. So, I have something really important to ask you. Will you marry me?
Es ist die Stimme ihres Freundes Yashraj Chhabra. Der hatte wochenlang daran gearbeitet, seine Freundin auf diese Weise um ihr Ja-Wort zu bitten. Der Grund: Ria hat so wie Yashraj einen indischen Background. Und sie liebt Bollywood-Filme. Das sind diese quietschig bunten Filme, in denen viel gesungen und noch mehr getanzt wird. Meist geht es um Liebe. Und die Paare finden sehr oft auf einem Flughafen zueinander. Im realen Leben war Yashraj auf die Hilfe der Flughafenmitarbeiter von Auckland angewiesen. Doch wer könnte bei so einer Bitte Nein sagen? Im Video, das die Braut bei ihrer Ankunft zeigt, schlägt diese vor Überraschung die Hände vors Gesicht. Sie habe direkt an Bollywood gedacht. Als sie diese Ansage hörte, erzählt sie später dann dem Sender CNN.
Yeah, so it was pretty magical, and as much as I thought Melbourne was my home, now I would say he is my home.
Die Hochzeit wird im kommenden Jahr stattfinden. In Indien natürlich, bestimmt mit ganz viel Bollywood-Musik. Diese Liebe fliegt hoch.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass zu viele Menschen alleine am Esstisch sitzen, obwohl sie vielleicht lieber zu zweit, zu dritt oder mit noch mehr Menschen da sitzen würden. Denn schließlich ist Essen von jeher eine gesellige Angelegenheit. Doch im Alter fehlen einem dazu manchmal die Freunde und auch die Familie. Im Bundesstaat New Hampshire schafft jetzt ein Verein Abhilfe, der sich Dine Out nennt. Er bietet statt Essen auf Rädern Senioren Essen im gemeinsamen Kreis an. Exklusive, nette Gespräche und neue Kontakte.
It was kind of lonely for a while. I was sitting there and I'd watch TV, eat. It was kind of lonely.
There you go, you got it.
Das erzählt diese Seniorin, die das Angebot sehr gerne nutzt. Geliefert wird das Essen in Kooperation mit örtlichen Restaurants. Und die achten natürlich auch auf den gesunden Gehalt des Essens.
I can honestly say that me coming out 3 to 5 times a week has helped me lose weight. Because I don't eat the nasty food I used to, because it's a program that's set up to be healthy.
Dass Einsamkeit ein Risikofaktor für die Gesundheit ist, das ist mittlerweile in zahlreichen Studien belegt. Und das berichtet auch Diana Kinnert. Die CDU-Frau hatte sich jahrelang mit dem Thema Einsamkeit bei Älteren befasst und mitgewirkt an der Gründung eines Einsamkeitsministeriums in Großbritannien.
Es geht eben um dieses sehr subjektive Gefühl von Einsamkeit. Das bedeutet, dass ich defizitär glaube, mein Wunsch nach sozialem Kontakt wird ständig enttäuscht. Ich bin zwanghaft isoliert und ich habe keine Aussicht auf Besserung. Und wenn sich das über einen längeren Zeitraum so trägt, dann gibt es sehr viele medizinische Studien inzwischen, die sagen, dass das extreme gesundheitliche Folgen hat. Am Ende natürlich eben auch in der Gesundheitsindustrie als Kostenfaktor.
Diana Kinnert engagiert sich hierzulande gegen Einsamkeit. Ihr Vorbild ist und bleibt Großbritannien. Ihr Einsamkeitsministerium, das sie mitgeholfen hat zu installieren, adressiert das Thema und zwar auf ganz praktische Art und Weise. Sogar der Arzt verschreibt in Großbritannien soziale Aktivitäten auf Krankenschein. Und der Postbote, das ist das Größte, bringt als eine Art Einsamkeitsbeauftragter den betagten britischen Senioren eben nicht nur die Post, sondern schaut zugleich bei einer Tasse Tee nach dem Rechten. Eine wirklich gute Idee. Nicht alles kann man schließlich digitalisieren. Nähe nicht, Gefühl nicht, das Internet kann vieles, aber keine Wärme. Ich wünsche Ihnen einen geselligen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.